Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 338. Also für die, die es nicht so richtig verstehen können, zwei halbe Achten und eine ganze Acht.
Wenn man die Dreier gegeneinander stellt, ist es 88. Auch ich begrüße alle ganz herzlich zu unserer Folge 383. Lass mal. 338, Entschuldigung.
Jetzt hat er es.
Endlich.
Der Kollege Back ist für einige Wochen in Urlaub, aber wir haben eine Menge interessante Themen zusammengestellt über Kamera, die, naja, nebenbei auch noch Fotos machen kann. Was hast du noch eins?
Ach, wenn man so ganz kleine Glasbausteine bauen will, wie man das machen kann. Da haben Wissenschaftler was Interessantes gefunden.
Das nennt sich
dreidimensionale, transparente Mikrobauteile.
Dann haben wir ein anderes Thema noch, und zwar seit einiger Zeit gibt es ja verstärkt NAND, Flash, SSDs, eMMCs und SD-Karten in allen möglichen Geräten, Formen, Größen, Arten. Und dafür hat Samsung ein spezielles Betriebssystem entwickelt, welches auf die speziellen Gegebenheiten dieser Karten eingeht. Und so ziemlich jetzt mit als erstes ist das freigegeben worden, damit es in den Linux-Kernel eingebaut werden kann. Aber darüber sprechen wir nachher noch genauer.
Das klingt jedenfalls sehr interessant.
Ich hoffe,
soll ich mal was erzählen?
Ja, ich denke.
Also kannst du dir vorstellen, du brauchst ein kleines Zahnrad, so sagen wir mal 2-3 Millimeter groß, aus einem transparenten Baustoff, wie zum Beispiel aus Glas oder aus Diamant.
Aus Diamant wäre mir lieber. Das könnte ich dann anschließend versilbern.
Ja, gut. Das ist eine gute Idee. Manuell sind die heute fast kaum herzustellen. Aber wir fangen jetzt mal von vorne an. Die Fraunhofer ILT und der Lehrstuhl für Lasertechnik in Aachen haben ein Verfahren entwickelt, wie man so kleine, mikrokleine Bausteine direkt herstellen kann durch Ätzen, mit Laserbelichtung und Ätzen. Das geht sogar so weit, dass man sogenannte montierte Bausteine bauen kann. Also man kann sich vorstellen, man hat einen Glaswürfel, da drin ist ein kleines Loch, in dem Loch ist ein Zahnrad und das Zahnrad ist befestigt mit einer Achse, die einen Kopf oben drauf hat.
So so ein Rundnied da oben drauf, dass das Zahnrad nicht runterfällt. Ja.
Ja. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, man müsste das zu Fuß machen, wird es sehr, sehr kompliziert und braucht mehrere Arbeitsschritte. Das Verfahren, das die entwickelt haben, das ISEL heißt das, in Volume Selective Laser Etching, kann das auf einen Arbeitsschritt machen. Bisher war es so, wenn man diese ganz kleinen Bauteile braucht, müssen speziell ausgebildete Facharbeiter das machen, können dafür aber keinen Diamant und kein Glas nehmen, wenn man das schlicht und ergreifend nicht sieht. Also nimmt man dafür Rubin, der zwar hart ist, aber der ist wenigstens rot eingefärbt. Das ist nun mal eine Eigenschaft der Rubine. Und dann können die mit ganz mühsamer Feinarbeit diese Mikrobauteile bauen, die man ja zum Beispiel in der Medizin braucht oder in Uhren braucht. Diese Uhrenwellenbausteine, wenn man die bauen will. Die Forscher gehen jetzt her, nehmen zum Beispiel einen Glasklotz, modellieren vorher im Rechner das Bauteil, das sie haben wollen, und dann wird mit ultra kurz gepulsten Lasern das Werkstück genau da belichtet, wo das Material entfernt werden soll. Dadurch ändert sich chemisch und physikalisch die Struktur des Materials.
Ja. Das heißt also auch in dem Körper, in dem Glaskörper innen drin.
Ja, in die
das
Tiefe.
Das heißt, es wird nur quasi der Fokus da innen reingelegt.
Ja. Und wenn man das hinterher in eine spezielle Ätzlösung legt, wird genau das, was belichtet worden ist, weggeätzt. Das andere Material bleibt nahezu unverändert. Also bleibt eben glasklar, sodass man eben auch, denn, wie man es in der Medizin braucht, sehen kann, ob die Durchflüsse stimmen, ob keine Luftanschlüsse drin sind. Zurzeit, also was man damit machen kann, was die Forscher damit machen, ist eben Rubin, Saphir und Glas. Rubin, die Diamanten sind einfach zu teuer. Außerdem muss man bei Diamanten ja aufpassen, das ist ja Kohlenstoff.
Ich dachte, dass ich nicht in der Nähe bin.
So deutlich wollte ich es jetzt nicht sagen.
Gut, gut.
Ja, wo die jetzt zurzeit, also im Moment ist es im Versuchsstadium, das geht gut im Labor. Man ist noch nicht sehr schnell damit, man kommt auf ein paar hundert Millimeter pro Sekunde Belichtung, hofft aber, dass man das in ein Serienprodukt überführen kann, sodass man auch später mal kleine Bauteile in Serie wirklich herstellen kann. Denn das Verfahren ist sehr formgenau, also immer wieder reproduzierbar, Entschuldigung. Und man schätzt, dass man mehrere Meter pro Sekunde belichten kann. Das heißt, das wäre also schnell genug für eine Massenfertigung. Mhm. Dieses kleine Zahnrad, das stellen wir auch als Bild mal auf die Webseite, dieses kleine Zahnrad, was da gemacht worden ist, also mit diesen 3 Millimetern, das braucht heute 15 Minuten zur Fertigung. Und das könnte man denn so auf knapp 1,5 Minuten runterbringen.
Ja gut, aber von Hand wäre es ja noch viel, viel aufwendiger zeitlich, so etwas herzustellen.
Also ich muss dir mal eins sagen, wenn ich mir vorstelle, 3 Millimeter Zahnrad mit den ganzen Zähnen, da müsste ich denn sitzen und das fertigen. Das würde meine Geduld übersteigen. Also, von meinen mechanischen Fähigkeiten, dafür bin ich viel zu unruhig.
Was ich mir gar nicht vorstellen kann, dass ein solches Zahnrad, gut, dass man das aus irgendeinem kompletten Klotz heraus ätzen kann, kann ich mir noch vorstellen. Aber das Zahnrad soll sich ja drehen, denn sonst wäre es ja einfach nur albern. Das heißt also, das Zahnrad muss ein Zahnkranz sein und innen drin die Welle, auf der das läuft, Die muss feststehen. Ja. Und das heißt, zwischen der Welle und dem Zahnkranz, das muss ja weggeätzt werden. Also ist ja nur wirklich winzig, sonst schlappert das ja da rum. Ja. Ich muss es mir näher ansehen. Also es ist schon irre. Allein die Vorstellung ist Wahnsinn.
Ja gut, die wollen dann auch eben kleine Quarzröhrchen machen, zum Beispiel mit Wandstärken von 9 Mikrometern oder Lochfelder mit Bohrungsdurchmessern von 50 Mikrometer. Das ist schon unvorstellbar klein.
Bitte? Guck mal gerade in meiner Bohrerkiste hier, ob ich hier uns
50 Mikrometer.
Nee, habe ich keinen Bohrer dabei.
Wenn du unter 1 Millimeter hast, brauchst du auch schon sehr ruhige Hand.
Ja, ja, 0,5er habe ich noch, also das und 0,3er sogar. Aber
da musst du aber das Fenster zumachen, denn bei einem Windstoß bläst dir die Maschine weg und der Bohrer ist hin.
Na, also wenn du schon mal wirklich Platinen selbst aufgebaut hast und auch in Miniatur gearbeitet hast und ähnliches, manchmal ist es schon schwierig, aber aus freier Hand sowas zu machen, geht schon gar nicht mehr. Nee. Ja, eine tolle Technologie, aber der Einsatz, das Einsatzgebiet, das ist mir noch nicht so ganz klar geworden.
Die meiste Anwendung, also das einmal, wenn du Katalysatoren brauchst, Filter brauchst, also wo du ganz dünne Lochfelder, ganz dünne Siebe brauchst. Oder wenn du Membranfolien brauchst, die dann eben nur Mikrometergröße Löcher drin haben. Mhm. Und das andere sind eben diese Mikrofluidbausteine, Entschuldigung, die man in der Medizin braucht. Wenn man also ganz kleine Pumpen braucht für Arzneimittel oder um im Körper was zu transportieren. Man überlegt ja auch, in den Körper Hilfsmechaniken einzubauen, damit der Blutfluss besser geregelt wird oder damit Medikamente genau dosiert reinkommen. Und dafür braucht man eben sehr, sehr kleine Elemente, denn du willst kein großes Zahnrad im Bauch haben.
Nicht wirklich.
Und man braucht vor allen Dingen dann auch Materialien, die vom Körper nicht abgestoßen werden. Mhm. Und dafür ist Glas ja gut geeignet.
Ja. Ja, tolle Technologie. Und das ist in Aachen.
Das ist Aachen, also Fraunhofer ELT und Lehrstuhl für Lasertechnik an der TH Aachen, die das eben zusammen entwickelt haben, das jetzt fertig machen wollen und das dann der Industrie anbieten, um damit irgendwann mal Massenproduktion starten zu können. Mhm. Ich meine auch Kleinserien, wenn man dieses Verfahren nimmt, da könnte man auch Kleinserien relativ oder sehr günstig machen. Denn die Werkzeugeinrichtungskosten, die man sonst bei einem mechanischen Verfahren brauchte, fallen weg. Ja. Und eins haben wir natürlich noch vergessen. Wenn man sowas mechanisch macht, ist typischerweise 80% des Materials Abfall. Bei diesem Verfahren kommt man auf knappe zweistellige Abfallverfahren. Das ist wirklich nur das, was weggeätzt werden muss.
Mhm.
Man braucht so keinen Meter mal einen Meter Klotz, aus dem man 3 Millimeter macht, sondern man nimmt wirklich diesen kleinen 3 Millimeter Würfel und ätzt ihn daneben.
Also es gibt schon tolle Entwicklungen, das muss ich sagen. Und all diese Entwicklungen wären ohne Computer und ohne Computertechnik nicht möglich.
Ja, alleine dieses Belichten des kleinen Bauteils machst du auch nicht mehr aus freier Hand. Dafür brauchst du dann schon einen sehr präzise gesteuerten, rechnergesteuerten Laser.
Ja. Auf der internationalen Funkausstellung, über die ich mich ja nun etwas mokiert habe, habe ich auch Dinge gezeigt bekommen, wo ich gesagt habe, das sind irgendwelche Mockups, das sind irgendwelche Dummies und da reden wir gar nicht drüber. Eins war zum Beispiel von Samsung die Galaxy-Kamera. Man hat auf der IFA nicht gesagt, wann sie auf den Markt kommt, nicht gesagt, was sie kostet, sondern nur für mich Bobbe Meisters erzählt. So war es damals eigentlich. Denn das, was das Teil alles können sollte, habe ich gesagt, na ja, komm, da hinten kommt meine Oma, erzählt der das, die glaubt das. Jetzt mittlerweile muss ich mich revidieren. Also offensichtlich haben die Leute bei Samsung doch ein Teil geschaffen. Da schüttel ich wirklich den Kopf, dass so etwas möglich ist und dass die Entwicklung wirklich in diese Richtung geht. Also fangen wir mal ganz langsam an. Ende Oktober, also Ende dieses Monats, in ein paar Tagen, da soll diese Samsung Galaxy Kamera auf den Markt kommen, mit einem Betriebssystem Android 4.1. So, in Deutschland wird es nur das Spitzenmodell geben für 600 Euro. Wir sind ja alle so reich, aber ich wollte nicht schon meckern, bevor ich erzählt habe, was es kann. Dieses Spitzenmodell ist mit WLAN ausgerüstet, hat HSPA, hat LTE und viele andere Sachen. Und jetzt wird man natürlich sagen, okay, also ein Fotoapparat mit WLAN ist ja okay. Mit LTE, was ist das denn jetzt eigentlich? Das ist aber noch lange, lange nicht alles. Denn diese Galaxy-Kamera, die hat gar keine andere Bezeichnung. Normal haben die alle noch Nummern oder sowas. Aber die heißt nur Galaxy. Die hat zum Beispiel über ihre Funk auch eine automatische Backup-Funktion. Die Bilder können direkt und online gespeichert werden. Die können über soziale Netzwerke geteilt werden. Wird ein anderer sagen, was schert mich das? Aber es ist eben eine eingebaute Funktion. Und dieses Jelly Bean, also dieses Android 4.1, ist nun eine sehr neue, sehr moderne Version von Android. Und jetzt kann ich aus dem Google Play Store, weil das Teil ja eigentlich ein Mini-Tablet-Computer ist, oder ist es vielleicht Telefon, mit dem ich... Ah nee, telefonieren kann man noch nicht damit. Ich kann zwar in LTE gehen und so, aber es ist auch ein Mikrofon drin, ist auch eine Kamera drin, aber telefonieren ist das Einzige, was ihm fehlt. Übrigens Fotos, das kann man damit machen. Das Display hat eine Größe von knapp 4,8 Zoll und der Sucherkamera soll eine Pixeldichte von 308 ppi haben. Es ist dann 21-fach Zoom-Objektiv dran, nicht digital, das kann man ja immer machen, sondern rein optisches, 21-fach Zoom-Objektiv. So, Brennweite von 23 bis 483 mm. Hinten drauf diese belichtete 16-Megapixel CMOS-Sensor im Format von 1:2,3 Zoll. Der kann von ISO 100 bis ISO 3200 betrieben werden. Und wenn ich mir so die Pressebilder ansehe, von hinten sieht das Teil einfach aus wie ein Smartphone. Da ist Android drauf, da sind die Apps drauf, da kann ich Apps nachladen, da kann ich ins Internet gehen, da kann ich surfen, da kann ich zum Beispiel noch die anderen Sachen, die ich noch gar nicht verraten habe, die kommen aber gleich noch, machen. Die Kamera kann übrigens über Sprachsteuerung bedient werden, zoomen und auslösen und so weiter. Dann habe ich die Möglichkeit, Videos kann sie natürlich auch. Videos kann ich in voller Auflösung, also 1920 x 1080 Pixel machen bei 30 Bildern pro Sekunde. Zeitlupe kann sie auch mit 120 Bildern pro Sekunde bei einer Auflösung von 720 mal 480 Pixeln. Und wenn wir jetzt sagen, wer schafft denn das alles? Dann bitte ich euch zu Hause, setzt euch mal hin in dieser Kamera für 600 Euro, werkelt ein Quad-Core-Prozessor mit 1,4 Gigahertz. In der Kamera stecken 8 GB Flash-Speicher, das ist nicht so viel, aber es gibt einen Steckplatz für Micro-SD-Karten. So, und jetzt kann man natürlich noch ein paar Sachen erzählen. Wir hatten schon gesagt, LTE, HSPA+, dann bis zu 21 Megabit pro Sekunde, Datenübertragung, Dualband, WLAN mit 802.11 APGN, also auch im 5 GHz Bereich, Bluetooth 4.0 hatte ich vergessen zu erzählen und so guter Letzt hat die auch noch einen GPS-Empfänger und noch zusätzlich einen GLONASS-Empfänger für die Russen, für die russischen Satelliten eingebaut. Also eine Kamera, die, das habe ich jetzt ganz vergessen, die Fotos machen kann, aber alles andere viel mehr, viel besser, viel größer. Und man sollte sie sich, meine ich, auf jeden Fall mal ansehen. Auch vielleicht können Sie jetzt zu Hause auch nachvollziehen und vielleicht auch du, Heinz, dass ich auf der IFA gesagt habe, ihr könnt mir viel erzählen. Ich glaub's nicht.
Schön wäre es, so eine zu haben.
Ja, ich habe ja eine angefragt und wir werden ja auch eine bekommen.
Ja, ich habe ja auch angefragt, eine, da wussten wir noch nicht voneinander, dass wir das Thema hier mal machen wollen und bin dann auch erstmal hinhaltend beschieden worden, weil sie noch keine Prototypen oder keine Typen da haben, die sie weitergeben dürfen.
Aber
ich Ende glaube des Monats. Ja, vielleicht kriegen wir ja irgendwann eine zu sehen. Ich glaube ja, dass das nur ein Anfang ist. Warum soll man, wenn man heute eine neue Kamera baut, auf die Vorzüge und die Erfahrungen, die die Smartphone-Entwickler gemacht haben, verzichten?
Ja.
Die Fotoleute können einen Chip nehmen, die können eine vernünftige Linse vorsetzen. Das ist ja das, was den normalen Smartphones fehlt, weil die so flach sein sollen.
Ja.
Die setzen eine ordentliche Linse davor, damit das Ding dann keine bauchigen Bilder hat. Und setzen hinten drauf die Steuerungsintelligenz von Android und den ganzen Erfahrungen, die es gibt. Finde ich eine super Idee.
So dick ist die gar nicht, ja? Die ist gerade mal.
Das Objektiv, wenn du das Objektiv rausfährst.
Wenn du es rausfährst. Aber wenn es eingefahren ist, ist die 19 mm dick.
Ja, ja. Die ist nicht so dick. Aber du hast eben, du musst ein größeres Objektiv haben, wenn du einen optischen Zoom haben willst. Und du musst das Ding auch rausfahren, sonst kriegst du es nicht richtig scharf.
Ja.
Das ist einfach Physik.
Das gut, so. Und das Teil wiegt dann natürlich auch ein bisschen mehr als mein normales Smart-Telefon.
Aber da. Auf der anderen Seite, wenn du irgendwo unterwegs bist, wie wir waren letzte Woche auf so einer Städtetour und haben uns ganz viele nette Sachen angesehen, da wäre das genau das Richtige gewesen, das mitzuhaben.
Ihr wart im Süden?
Ja, wir waren in Rom, haben uns da ein bisschen die Antike angeguckt. Und
Heiligenschein polieren lassen?
Ja, ja, klar. Mhm. Wenn jetzt die Sicht von hinten kommt, habe ich einen Heiligenschein. Das liegt aber an meinen flauschigen Haaren.
Ah, gut.
Aber so sind wir dann eben mit Fotoapparaten rumgelaufen und haben teilweise mit Handy geknipst, weil die, interessanterweise sind die Chips in den Handys mittlerweile lichtempfindlicher als die in den Fotoapparaten. Also wenn man da im Vatikan gibt's Räume, darf man nicht blitzen.
Mhm.
Das ging mit dem Handy, waren die Bilder besser aufgelöst farblich als mit dem Fotoapparat.
Mhm.
Ja, also. Es gibt übrigens noch was anderes zu Smartphones. Da ist mir eine Meldung untergekommen. In Hagen, Nordrhein-Westfalen, hat die Polizei einen Dieb direkt mit Verhandlungsfoto suchen und verhaften können. Der Gangster hatte ein Handy geklaut, hat sich damit selber fotografiert, kann man ja auch, hat aber nicht gewusst, dass darauf eine App lief, dass geschossene Fotos direkt in die Cloud gesichert würden. Und da kam der Eigentümer natürlich dran. Der hat ja nur die Bilder runtergeladen, hat sie der Polizei übergeben und so konnten sie den Dieb ganz schnell finden und überführen.
Tja, so ist das eben. Fluch und Segen liegen nah beieinander. Ja, ich hatte am Anfang schon angekündigt, du hast eben gesprochen, du durftest da in Rom nicht blitzen, aber Flash-Speicher, da wird auch nicht geblitzt, aber die sind schnell zu beschreiben.
Und was war das denn für eine Überleitung?
Und auch wieder zu löschen. Ja, ich weiß nicht, warum heißt ein Flash-Speicher eigentlich so?
Ja, das kommt wahrscheinlich aus der Anfangszeit, da die...
Wurden die fotografiert, als sie vorgestellt wurden?
Nee, die mussten ja ganz am Anfang komplett gelöscht werden, bevor man die neu beschreiben konnte.
Ja.
Und die wurden dann komplett gelöscht und neu drauf, also über Fläche gelöscht und dann neu beschrieben. Warum sich das so durchgesetzt hat, weiß ich nicht.
Mhm. Gut, also Samsung hat ein Betriebssystem dafür entwickelt und das heißt F2FS oder F2FS. Und dieses Betriebssystem oder Dateisystem ist ganz speziell für diese SD-Karten oder SSDs oder eMMCs gedacht. Und jetzt mittlerweile hat Samsung das auch weitergegeben und offiziell das Zugeständnis gemacht, nicht zugeständnis, sondern gestattet, dass es in den neuen Linux-Kernel eingebaut werden darf. So, die Linux-Gemeinde.
Damit wird es denn zum Open Source?
Ja. Die Linux-Gemeinde ist also wirklich begeistert davon, denn die Entwickler haben gesagt, nach den ersten Tests mussten wir feststellen, dass es so wirklich fast doppelt so schnell ist wie die anderen. Es kommt darauf an, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber auf jeden Fall nutzt diese neue Dateiverwaltung diese logisch strukturierte Geschichte in diesen Halbleiterspeichern, die ja nun ganz andere Anforderungen haben als eine rotierende Scheibe, wo man einen Kopf drüber laufen lässt. Und wenn man auf eine andere Spur will, dann muss man da erst wieder gucken, wo sind denn da die Hausnummern und wo muss ich anfangen und so weiter. Und hier hat man ganz andere Voraussetzungen. Und jetzt ist es optimiert dafür, und nur dafür. Und es werden einige Probleme, die man mit normalen Betriebssystemen, mit normalen Systemen, mit den SSDs und den Verwandten der SSDs eben hat, werden hier umgangen. Also Schneeballeffekte, die wandernden Bäume und ähnlicher Kram alles. Und auch Aufräumarbeiten, wo man gesagt hat, das brauchen wir bei SSDs gar nicht. So einfach ist es ja gar nicht. Das hat jetzt erstmal nichts damit zu tun, dass der Controller in diesen Speichern, in guten jedenfalls, sich merkt, was wohin gespeichert wurde und dann sagt, wenn jetzt wieder was kommt und wieder einer, der will, dass ich irgendwas speichere, dann gucke ich nach, wo ich bisher noch nichts oder wenig gespeichert habe und schreibe es dahin. Denn diese Speicherzellen, die haben eine begrenzte Lebensdauer. Und es wäre nun doof, wenn man immer nur in wenige Speicherzellen etwas hineinschreibt, wenn man das Ding eben nicht vollgeschaufelt hat, sondern nur zum Teil benötigt, dann würde man ja einige Speicherzellen total belasten und irgendwann wären die kaputt. Und die anderen Speicherzellen, die wären nicht kaputt, aber das Teil kann ich nicht mehr verwenden. Deswegen ist er da über einen Controller drin, der da ein Buch führt und der dann verteilt, dass möglichst alle Speicherzellen gleichmäßig G und B speichert werden. Das hat also damit erstmal nichts zu tun. Und das ist eigentlich
jetzt... Eine Sache kommt mir dabei in den Kopf. Ich habe jetzt ja nun auch... wie fast jeder, einige Speicherkarten hier schon so rumliegen überall, die auch teilweise mit Daten beschrieben sind. Die werde ich doch dann mit diesem Betriebssystem nicht mehr lesen können, denn die haben ja irgendein anderes Filesystem drunter liegen.
Das ist mir so noch nicht ganz klar. Ich habe mal versucht zu verstehen, was der Yegor Kim, der aus der Linux-Gemeinde da mit dieser Aufgabe befasst ist, meint, aber ich habe es nicht so richtig verstanden. Es ist mir also nicht ganz klar, ob diese Geschichte abwärtskompatibel ist, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass da irgendwas Neues gemacht wird und dass man dann auf die alten Sachen nicht zugreifen kann. Ob das in der Open-Source-Gemeinde ankommen würde und angenommen würde, glaube ich nicht. Außerdem
wahrscheinlich nicht. Es kann natürlich auch sein, dass man denn mit dem neuen Betriebssystem schneller schreiben kann und wenn eine alte Karte drin ist, dann wird eben langsam ausgelesen.
Genau, sowas in der Richtung. Das denke ich
mir. Die Frage auch. Ist natürlich, schön wäre es natürlich, wenn denn die ganzen Kameras und die ganzen Smartphones und sowas auch dieses Betriebssystem verwenden würden, dann hätte man ja überall schnelleren Zugriff auf die Karten.
Ja. Also wer sich dafür interessiert, der kann mal in den Blog hineinsehen unter LKML, also Lima, K, kilomikelima.org. Da findet man die Texte dazu. Da muss man dann nur suchen nach F2FS. Und wer des Englischen dann so mächtig ist, dass er auch die Feinheiten versteht, wird dann hinterher mehr wissen als wir beide hier.
Ja. Wo man ja auch viele Speicher braucht, ist in den neuen E-Book-Reader, ne?
Ja.
Ich habe gerade ein paar Zahlen auf den Tisch gekriegt, dass sich im Jahre 2012, also dieses Jahr, der Absatz um 247% steigen wird. Immerhin auf 800.000 Stück.
Aha. Oh, das ist natürlich mächtig, ja.
Und der Umsatz, gut, der Umsatz steigt nicht so stark, nicht um 247, sondern nur um 163% auf 78 Millionen Euro, weil eben die Geräte billiger werden. Und für 2013 schätzt man immer noch mit einer Zuwachsrate von 78% in den Stückzahlen und 65% im Umsatz. Das hieß also, dann würden 2013 1,45 Millionen Reader über den Ladentisch gehen.
Wahnsinn. Weil du gerade bei den.
Da sind keine Tablettcomputer mit drin. Das geht rein um E-Book-Reader, also um E-Paper.
Bei dem Amazon Kindle, weil du gerade dabei bist, wollte ich mal so einwerfen. Dieses Kindle Paperwhite, das ist mittlerweile gehackt. Und das basiert auf Linux. Und da haben sie jetzt ein.
Also gibt's ein Linux-Tablett?
Ja, gut, nach außen natürlich nicht. Nach außen tut das Ding ja ganz anders. So, aber jetzt haben sie da ein Jailbreak, der V1.4N vom Naluye oder wie der heißt, dieser Hacker. Der hat den jetzt als Download zur Verfügung gestellt. Und der schreibt einfach in das Root-Verzeichnis eine Datei hinein. Und wenn der Rechner das nächste Mal, dieser E-Book-Reader ist ja auch nur ein Rechner, gebootet wird, dann meldet er sich eben mit einer normalen Linux-Oberfläche und dann kann man eigene Programme da drauf schieben. Natürlich ist dann die Garantie futsch oder sonst etwas. Und wenn es schief geht, hat man auch Pech gehabt. Nee, dann kann man ihn noch über die serielle Schnittstelle, wo man auch noch ran kann, kann man das Ding wieder zurückholen. Aber es ist eben eine Spezialistengeschichte und da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
Und welcher Hersteller ist so blauäugig zu glauben, dass sein Betriebssystem nicht gehackt werden kann?
Ja, eigentlich alle, oder?
Das gibt's überall. iOS gab's die Jailbreaks, die gibt's bei Kindle, die gibt's
ja,
überall.
Ja, gut, aber alle Hersteller sind so blauäugig, stecken viel Geld da hinein, damit die nicht gehackt werden können sollen und hinterher werden sie doch alle wieder gehackt. Also die Welt ist so ein bisschen merkwürdig in diese Richtung gestrickt, denke ich mir mal.
Ja. 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 Ich glaube, wir sind mit unserer ich habe noch eins.
Einen hast du noch. Gut.
Ich habe noch einen. Es gibt auch Sachen, da freut man sich, wenn das Wachstum abnimmt.
Beim Bauch?
Nein, ich dachte jetzt eher an Computerviren.
Ach so, aha.
Die nehmen zwar immer noch zu, aber viel weniger als die Experten erwartet haben. Es gibt nur noch 3,6% Zuwachsrate im ersten Halbjahr. Das ist also deutlich weniger, als man dachte. Aber ich meine, die schlechte Sache ist, das sind immer noch mehr als 1,38 Millionen neuer Viren, Würmer und Trojaner im ersten Halbjahr.
Ja.
Aber so ist es halt.
So ist es halt. Ja, gut, da ist ja nun genau das gleiche Rennen. Ne? Man denkt immer, wir machen alles immer besser und sicherer und die Firewall zu und Antivirenprogramme und Anti-Schad-Softwareprogramme und was weiß ich nicht alles. Und dann kommt irgend so ein genialer Lump daher und schreibt wieder einen Schädling, dem das alles egal ist und der alles überwindet. Oder wieder ein unbedarfter, ich hätte fast gesagt ein dummer oder blöder User, mag vielleicht in dem Fall sogar richtig sein, der in die Falle tappt und es hat ihn erwischt. Ja. Bei uns im Shop tappt keiner in die Falle. Da kann man jetzt im Winter warme Schals, schöne Mützen und ähnlich und Handschuhe auch? Das weiß ich gar nicht. Muss ich mal nachgucken, ob es Handschuhe gibt. Kaufen. Und da kommt man jetzt in der Jahreszeit, wo es wieder kühl wird und unangenehm draußen, gut durch die Welt.
Jetzt brauchen wir nur den Daumen zu heben.
Und Tschüss zu sagen.
Und Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.